Sie haben ja das Buch geschrieben, Das Herrenhaus in Moor.
Genau.
Und Sie haben ja, mich hat ja als erstes diese, das Umschlagsbild hat mich ja als erstes gefesselt. Das war ja so das
Ja,
Erste,
das
was, wo ich
Cover, ne,
gedacht
das
habe,
ist auch
das
wirklich
ist
schön.
jetzt so mal ein Eyecatcher, der mich so irgendwie an Schottland, England so erinnert hat.
Ja.
Und wie stark ist eigentlich das Mitspracherecht bei so einem Buchcover?
Also da hat man nur als Autor nur ein Vetorecht. Also ich habe allerdings oder bin gefragt worden von meiner Lektorin vor dem ersten Roman, was ich mir denn vorstelle, so auf dem Cover. Und dann habe ich gesagt, ich möchte keine Figuren, sondern ich stelle mir halt ein Haus vor, weil ich mag es immer nicht, wenn auf dem Cover eine Figur zu sehen ist, weil ich immer meine, das soll sich ja jeder Leser für sich selbst vorstellen, wie die Hauptfigur aussieht. Und auch in meinen Geschichten sind Häuser immer was sehr Wichtiges. Und ja, da habe ich mir ein Haus gewünscht. Und das war dann auch schon beim ersten Cover. Der Klang der verborgenen Räume ist ja mein Debüt
Richtig.
gewesen. Und da war auch schon dieses Haus halt im Zentrum auf dem Cover. Und
Ja, mit
jetzt
Blumen war es
war.
noch drumherum und ich habe es hier auch
Genau,
links,
ganz.
ich habe es hier direkt ne links neben mir auch noch liegen.
Ja,
Ich hätte es jetzt auch noch
genau.
angesprochen.
Richtig. Und dann ist es, man kann halt wirklich nur sagen, nee, das gefällt mir so überhaupt nicht. Und dann bastelt der Verlag auch nochmal daran rum an dem Cover, aber das war in meinem Fall überhaupt nicht nötig. Also bei beiden Covern, die Vorschläge, die man mir gezeigt hat, die waren super und habe ich sofort gesagt, alles klar, bin ich völlig einverstanden mit.
Ja, vor allen Dingen, also ich finde hier einfach das Bild, das Haus, das da so mehr oder weniger im Moor auch statt, da steht, das ist ja auch mehr oder weniger ein Herrenhaus, kann man so sagen. Und
Genau.
dementsprechend finde ich das ziemlich passend. Wie
Genau.
kamen Sie eigentlich auf die Idee, diesen Roman, das Herrenhaus im Moor, mehr oder weniger 100 Jahre vorher und 100 Jahre danach nochmal spielen zu lassen? Wie kam das zustande?
Also ich finde es immer spannend zu zeigen, dass alles, was wir heute sind und tun, in der Vergangenheit schon begründet ist. Also wir sind eigentlich kein weißes Blatt, wenn wir auf die Welt kommen, sondern die Entscheidungen unserer Vorfahren, die beeinflussen unser heutiges Leben. Hätte jetzt mein Großvater entschieden, nach Amerika auszuwandern zum Beispiel, oder wäre zur NS-Zeit ein Kriegsverbrecher gewesen, hätte nach dem Krieg fliehen müssen, nach Afrika oder irgendwo anders hin, dann hätte ich heute ja ein ganz anderes Leben. Dann gäbe es mich vielleicht gar nicht, vielleicht gäbe es mich, aber in einem ganz anderen Kontext, mit einem ganz anderen Leben, mit ganz anderen Werten, mit ganz anderen Vorstellungen. Und das finde ich halt immer ganz spannend zu zeigen, dass die Vergangenheit, und zwar auch gerade die entromantisierte Vergangenheit, man meint ja immer so viktorianische Zeit, früher mit den langen Kleidern und so, das war alles ganz romantisch und toll. Und nein, das war es nicht. Und auch das, was damals an Intrigen oder an Ungerechtigkeiten passiert ist, das kann bis in die heutige Zeit hineinwirken und unser eigenes Leben immer noch beeinflussen. Und das zu zeigen, finde ich sehr spannend und deswegen finde ich halt diese zwei Erzählstränge zum einen immer sehr schön, zum anderen ist aber auch noch an diesen zwei Erzählsträngen das Spannende, dass man einmal eine Geschichte zeigen kann, die nicht gut ausgeht und dann einen anderen Erzählstrang hat, wo man nochmal das Gegengewicht legt und zeigt, es kann aber auch alles gut ausgehen. Ne, also es ist nicht immer alles rosa-rot und es geht immer alles positiv aus, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da.
Sie haben ja auch in dem Buch steht ja auch gleich im Innenteil, dass Sie das sehr inspirierend finden, diese alten Herrenhäuser, die es
Genau.
in England gibt. Was ist das Besondere und an diesen Häusern für Sie?
Ja, ich zum einen sowieso englische Häuser finde ich besonders faszinierend. Ich glaube, weil die Engländer mit noch ganz anders mit Tradition und mit alten Dingen umgehen. Wenn wir hier in Deutschland mal irgendwo noch ein altes Gebäude haben, dann wird das abgesperrt, wird eine Kordel vorgezogen, dann kann man das mal angucken von außen, aber damit zu leben, das wird ganz oft unterbunden. In England ist es ja, wenn man in Oxford, in Cambridge oder so ist, die Studenten, die leben in den alten Gebäuden. Gebäuden. Familien, die wohnen noch in diesen Gebäuden. Oder man kann die als Feriencottage mieten. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass da einfach heute noch ganz viel im Alltag mit diese Gebäude einem begegnen. Und diese Gebäude, die überleben eben all die Generationen, die da mal drin gelebt haben. Wenn heute jemand in so einem alten Haus wohnt, dann meint er vielleicht, er besitzt dieses Haus. Aber in ein paar Jahren gibt es diesen Menschen nicht mehr. Das Haus steht aber noch. Und das Haus beinhaltet eben all von jeder Generation ein paar Spuren. Jede Generation hat das Haus verändert, hat mit dem Haus gelebt, in dem Haus gelebt, hat da eigene Vorstellungen eingebracht, eigene Gegenstände eingebracht. Und halt diese ganzen Spuren, die führen in so einem Haus zusammen und das finde ich immer sehr, sehr spannend.
Sie haben ja, das eine ist ja Milton Castle, wo zum einen spielt, also es spielt ja zum einen erstmal, beginnt erstmal in Düsseldorf.
Genau.
Und dann geht Laura?
Ja, genau.
Bei Namen bin ich immer, ziemlich schwach. So.
Ja, das kann ich auch gut verstehen. Ich muss manchmal selber nach meinen Protagonisten überlegen, wie heißt sie nochmal.
Schlimm, ehrlich. Ich kann mir einen Namen nicht merken. Ich kann mir alles Mögliche bei einem Roman merken. Ja. Kann sie mich nachher noch fragen. Geht wunderbar. Aber Namen, da bin ich echt... da geht's ja dann, und dann wandert sie ja mehr oder weniger ins Exmoor. Und was ist das Besondere am Exmoor für Sie? Das hatte ich so noch nicht so im Blick gehabt, da bin ich auch noch nie durchgewandert.
Ja.
Und was ist das Besondere für Sie an dem Exmoor?
Ja, das Exmoor ist ein ganz besonderes Moor, finde ich. Also das Dartmoor spielt ja auch eine Rolle, das ist auch wunderschön. Aber das Exmoor ist halt noch lieblicher. Und das Besondere am Exmoor ist, es stößt ja direkt an den Ärmelkanal. Das heißt, wenn man da an der Küste steht, dann hat man auf der einen Seite die Weite des Meeres und auf der anderen Seite die Weite des Moores. Und es ist ein sehr farben, vielleicht auch durch diese Meeresnähe, ein sehr, sehr farbenfrohes Moor, der Ginster blüht, das Heidekraut blüht. Und es ist hat viel Geschichte auch mit schönen alten Häusern, die mitten im Moor auf einmal liegen. Ja, und man kann einfach wunderschön da durchwandern. Also das, die Einsamkeit dann gleichzeitig mit einer relativen Nähe zu kleinen Dörfern, das finde ich, ist schon alles sehr attraktiv.
Wobei man muss ja auch sagen, also ich hatte so, das Ganze gibt ja bei mir auch mein Filmbuch. Und
ja.
Orte, wo es dargestellt worden ist, die waren ja schon ziemlich einsam dargestellt.
Ja,
also
genau.
Mehr oder weniger im Wald auch und am Fluss und ziemlich einsam. Und vor allen Dingen dieses Castle, wo dann auch die Irrenanstalt, was ein wichtiger Punkt in diesem Roman ja ist.
Genau.
Das erscheint ja auf einmal, steht man direkt davor. Oder es ist eigentlich nie zu sehen, aber an für sich muss es ziemlich gut erhalten sein, das Linnaeum of Castle.
Richtig, genau. Ja,
was Sie dazu inspiriert hat?
Also es ist immer diese Häuser auch, die in meinen Romanen vorkommen, die haben auch immer reale Vorbilder. Jetzt ist einmal, was Sie angesprochen haben, an dem Fluss, das Riversmead House, das gibt es wirklich, das heißt nur Watersmead House. Das liegt auch mitten im Exmoor, im Wald, in so einem Waldgebiet. Und das ist ein traumhaft schöner Tea Garden, mitten im Wald, vom National Trust betrieben. Da kann man auf der Wiese sitzen, Tee trinken und ist halt in so einem riesigen Tal, was bewaldet ist an den Rändern. Also es ist schon ein ganz großartiger Moment, wenn man da sitzt, von dieser gewaltigen Natur umgeben. Und dann das Herrenhaus, also der Titel des Buches, das Herrenhaus im Moor, da geht es ja, das ist ja Linhybrook Hall. Das ist tatsächlich ein Haus, was es so eins zu eins nicht wirklich gibt, sondern da sind ganz viele Häuser eingeflossen, die ich in England besucht habe schon. Und natürlich, der Name erinnert Linhybrook an an Linhide Rock. Linhide Rock ist ein Haus, was es wirklich gibt, auf der Grenze von Devon und Cornwall. Ein traumhaft schönes, viktorianisches, großes Herrenhaus. Und das ist zum Teil eingeflossen in mein Linhide Brook Hall. Aber Linhide Brook ist kleiner als das echte Linhide Rock. Und es gibt in den Cotswolds auch ein Herrenhaus, Chesterton House, eins meiner absoluten Lieblingshäuser. Das ist auch zum Teil mit eingeflossen. Und das ist auch so, da fährt man nichts ahnend durch die Cotswolds, biegt um eine Ecke und auf einmal unvermittelt ist ein riesiges Herrenhaus neben dem Weg. Und das kündigt sich vorher durch nichts an und man ist echt erschlagen von der Größe dieses Hauses, das auf einmal in dieser ansonsten so überschaubaren Landschaft steht. Und ja, ich denke, so ähnlich ist es mit Linhide Brook auch. Und Linhide Brook ist, dass man es überhaupt noch so besichtigen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie stark so ein Verfall vonstatten geht. Ob das realistisch ist, dass das halt nach 100 Jahren noch so erhalten ist, dass da...
Richtig, das kam, ja. kam mir auch, also das war ja eigentlich ziemlich gut erhalten, bis auf
Kleinigkeiten. Ja, genau, es waren keine Fensterscheiben kaputt oder so. Das ist natürlich immer im Besitz der Familie Wade oder auf jeden Fall nicht im Besitz der Familie Wade, aber die Familie Wade hat ja immer einen Schlüssel noch zu diesem Haus gehabt.
Richtig.
Jetzt ist es natürlich noch möglich, dass da hin und wieder mal was repariert worden ist von den Wades.
Ja, da ist
aber da weiß ich ehrlich gesagt, das ist ein bisschen fragwürdig, ob das nicht stärker verfallen würde. Da bin ich nicht wirklich sicher.
Wobei, da ist ja jemand, der mehr oder weniger sehr häufig in diesem Mäuer sich bewegt. Und wer das jetzt ist, möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist ja schon.
Genau.
es gibt ja jemanden, der wirklich immer wieder anwesend ist, der auch mehr oder weniger sein eigenes Refugium sich auch erschaffen hat.
Genau.
Und deswegen gibt es ja auch diese Geistergeschichten um dieses Haus.
Genau.
Was ich aber wesentlich erschreckender fand, war die Darstellung der Irrenanstalt, die in diesem Haus mehr oder weniger stattgefunden, also untergebracht war. Wie kommt man auf diesen Gedanken, das nochmal einfach darzustellen?
Ja, das, also wenn man sich mit dem viktorianischen England beschäftigt, was ich ja sehr intensiv tue, dann stößt man früher oder später auf die Geschichte der Psychiatrie im 19. Jahrhundert, weil die Geschichte oder die Psychiatrie hat sich im 19. Jahrhundert unglaublich weit nach vorne bewegt. Und das, was ich dargestellt habe, das ist alles wirklich so passiert. Die Therapien hat es alle so gegeben. Und diese Therapien, die ja sehr, sehr menschenunwürdig, die teilweise lebensgefährlich waren, das war ein Riesenfortschritt. Denn wir haben bis ins 18. Jahrhundert hinein ein ganz anderes Verständnis von den geistig Kranken gehabt. Die sind gar nicht als krank angesehen worden, sondern das waren tolle Narren, Irre. Die wurden in Tollhäuser gesperrt. Da wurde nicht gepflegt, da wurde nicht behandelt, sondern die wurden einfach verwahrt. Die wurden in Ketten gelegt, die bekamen kaum Essen, die bekamen kaum Kleidung, weil die galten körperlich und die waren körperlich unempfindlich, hat man gedacht. Und deswegen hat man die quasi wie wilde Tiere in Ketten gelegt. Mitglieder der Gesellschaft konnten gegen geringes Entgelt dann durch diese Tollhäuser gehen und diese Narren oder Irren angucken, wie wir heute Tiere im Zoo besichtigen können. Und klar, wer da einmal drin war, der kam da nicht wieder raus. Und dann ist im Verlauf des 18. Jahrhunderts haben erste Ärzte gesagt, das ist eine Krankheit. Wir haben es hier mit einer pathologischen Veränderung zu tun. Wir können das therapieren. Und deshalb, dann gab es 1784 die erste Irrenanstalt in Wien, der Narrenturm. Das war sozusagen die Wende. Und im Verlauf des 19. Jahrhunderts sind eben all diese Therapien gekommen, die zwar wirklich menschenunwürdig waren. Man war der Meinung, man muss den Geist brechen, um den halt wieder neu aufbauen zu können. Und diese Nahtoderfahrung und so weiter, da hat man halt gemeint, man muss das alles, ne, man muss denen eine Todeserfahrung bieten, um dann den Geist wieder neu aufbauen zu können. Aber so traurig es ist, es war eine Verbesserung zu allem, was davor war. Und
Ich kann mir das gar nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen. Also weil, gut, okay, ich weiß zum Beispiel, dass meine Oma sagt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wir haben ja bei uns hier in Gießen auch eine Psychiatrie, eine relativ große. Und meine Oma sagt, nee, da oben nicht rein oder sonst irgendwas, aber im Endeffekt, ich war da auch schon mal zu Gast und so, aber das ist mittlerweile relativ, das ist einfach schön da oben. Und aber das war früher, was sagte, bis
Genau, da ist dann nämlich auch die
60er, 70er Jahre war da oben. Das war schlimm, sagt man oben.
Ja klar, natürlich. Auch wenn wir mal an sowas wie einer flog übers Kuckucksnest oder sowas denken. Das war ja noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Das ist ja erst seit ein paar Jahren, dass sich da wirklich was getan hat. Und Psychiatrien waren, das war ein Schrecken für viele. Und da kam auch hinzu, dass auch im Verlauf des 19. Jahrhunderts, wir haben halt diese auf der einen Seite positive Entwicklung, dass man überhaupt erkannt hat, man muss therapieren und man muss pflegen. Aber gleichzeitig hatten wir auch durch diese massive Bevölkerungsexplosion in Europa, waren die Irrenanstalten, die es gab, ganz schnell überfüllt. Die Pflege ließ nach. Es wurde ganz schlecht betreut. Es waren viel zu viele Patienten, viel zu wenig Pflegepersonal. Es gab ganz schlechte Nahrung und so weiter. Da hat Nellie Bly Ende des 19. Jahrhunderts eine empirische Studie, den investigativen Journalismus eigentlich mit begründet. 10 Days in a Madhouse. Die hat sich in ein Irrenhaus eingeschleust als vermeintliche Patientin, ist nach 10 Tagen von ihrem Verleger wieder rausgeholt worden. Und die hat da schlimmste Zustände gesehen und auch hinterher geschildert. Und das war Ende des 19. Jahrhunderts, also eigentlich genau zu der Zeit, wo auch mein Buch spielt. Und das hat sich lange bis ins 20. Jahrhundert hineingezogen, dass es eben diese schlimmen Zustände gab, dass das auch eine Einbahnstraße war, dass man kaum wieder rauskam, wenn man einmal in so einer Psychiatrie war. Und da rührt es, sagen mir auch heute noch bei Lesungen, erzählen mir viele auch noch solche Sachen, dass die wirklich noch dieses Schreckgespenst-Irrenanstalt aus den 50er, 60er, 70er Jahren kennen. Ja, und das ist, da hat sich ja wirklich erst in den letzten paar Jahren, dass das ein bisschen Wandel mal gemacht hat, auch in den Köpfen der Menschen, dass das nicht mehr so ein Schreckgespenst ist, wie es noch vor ein paar Jahren war.
Ja, mittlerweile ist es eine Krankheit, die in der Gesellschaft angekommen ist, Gott sei Dank, und die auch vernünftig behandelt wird, und die Menschen, die darunter leiden, werden auch vernünftig behandelt. Und das finde ich einen total wichtigen Schritt. Und was ich aber auch immens wichtig in dem Buch fand, das war die Stellung der Frau in der damaligen Zeit, im viktorianischen England.
Genau.
Und weil, wenn die Stellung der Frau ja ein bisschen gleichberechtigter gewesen wäre, wäre Victoria ja gar nicht in diese Irrenanstalt gekommen.
Genau. Genau. Es war halt wirklich auch im 19. Jahrhundert eine gängige Scheidungspraxis. Dass ein Mann konnte sich, also eine Frau konnte sich faktisch gar nicht scheiden lassen. Ein Mann konnte sich scheiden lassen, wenn er die Untreue seiner Ehefrau nachweisen konnte oder wenn er nachweisen konnte, dass die geisteskrank war. Und es fanden sich relativ leicht Ärzte, die eben eine geistige Erkrankung der Frau nachweisen konnten, dass die irre war. Und es gab verhältnismäßig oder erschreckend viele Frauen, die in Irrenanstalten abgeschoben worden sind, einfach damit die Männer wieder frei waren. Es gab natürlich auch andere Fälle, wie jetzt in meinem Buch, da geht es ja auch nicht um eine Ehefrau, die man loswerden will, sondern
aber auch.
Aber genau das auch. Also es gab wirklich, wenn Frauen im Weg waren, war es relativ einfach, die für geistig krank erklären zu lassen und in der Irrenanstalt loszuwerden.
Ja, die hat ja immer noch, also es gibt ja immer diese Hoffnung, dass sie irgendwann da rauskommt. Und ob oder wie das sich denn entwickelt, das ist eher später. Das wird sich ja gut oder weniger gut entwickeln. Wie kam Sie auf die Idee, den Gegenpart mehr oder weniger im Dartmoor, zum Exmoor, zum Dartmoor darstellen zu, also spielen zu lassen?
Ja, ich wollte halt eine Entfernung haben, die man relativ ja schnell überbrücken kann, die aber eben auch so weit entfernt ist, dass dieses Linhai-Brook Hall so ein bisschen aus dem Fokus des Besitzers ist. Und das Dartmoor und das Exmoor, die liegen halt, ja, ich sag mal so ungefähr 2 Autostunden, Autofahrtstunden entfernt, je nachdem, also, wo man hin will.
War das ja schon ziemlich weit.
Damals war es weit. Damals war das natürlich schon eine ja, fast Tagesreise. Aber es ging mir halt auch gerade um den gegenwärtigen Erzählstrang, damit der Besitzer, der ja jetzt in Milton Castle lebt, Linhai Brook Hall nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat. Wenn das jetzt direkt vor der Haustür gewesen wäre, dann wäre ja die Überlegung doch schneller mal da gewesen, was macht man mit dem Gebäude. Aber eben auch nicht so weit weg, dass Laura vom Dartmoor oder vom Exmoor mal eben ins Dartmoor fahren konnte. Und da boten sich einfach auch, weil dieses Moor-Thema jetzt einmal da war, boten sich diese beiden Moore an. Und ja, wie gesagt, das Dartmoor ist auch ein sehr, sehr schönes Moor. Nur das liegt eben nicht direkt am Meer und deswegen hat es wieder ein bisschen anderes Gesicht als das Exmoor.
Wie kommt man auf die Idee zu einem Castle wie das Milton Castle, was ja schon ziemlich herrschaftlich, also sehr herrschaftlich dargestellt wird, auch in dem Roman?
Ja.
Gibt es solche Burgen oder Schlösser, kann man ja schon fast sagen, häufiger in England?
Ja, genau. Die gibt es ja sehr, sehr viele in England. Und ich habe ganz, ganz viele davon gesehen. Und jetzt Milton Castle hat auch ein reales Vorbild. Das ist Castle Drogo. Das liegt tatsächlich am Rande des Dartmoors. Und das ist allerdings, Milton Castle ist Jahrhunderte alt in meiner Geschichte und Castle Drogo ist das jüngste englische Schloss. Das ist von 1910 bis 1930 gebaut worden, von einem Industriellen. Mhm. Und es hat mich beeindruckt, weil es in dieser gigantischen Landschaft des Dartmoors liegt. Also einfach diese Lage ist wunderschön. Das Schloss ist auch ein tolles Gebäude, was heute mit viel Wassereintritt zu kämpfen hat, weil es keine Fensterbänke und ein flaches Dach hat. Ist aber im Besitz des National Trust und ich glaube, die haben das jetzt ganz gut renoviert und restauriert. Aber es ist schon sehr beeindruckend und so bin ich auf die Idee gekommen. Einfach durch meine Liebe zu diesen alten, ehrwürdigen Häusern und Castle Drogo hat mich beeindruckt. Ja, ich glaube wirklich durch die Lage im Dartmoor.
Also kann man sagen, dass durch aufmerksames Spazierengehen, Wandern, Fahrradfahren, Autofahren in verschiedenen Gegenden, man sie dann auch auf die Idee der verschiedenen Stränge auch teilweise gekommen sind.
Ja, könnte man sagen, also die, aber viele Ideen, die entstehen auch, ich habe dann einfach irgendwie zum Beispiel jetzt beim Herrenhaus im Moor hatte ich die Idee, ach, ich mache mal was über Psychiatrie im 19. Jahrhundert und der Rest ist dann schon relativ auf dem Reißbrett entstanden, dass ich dann wirklich mich gezwungen habe, genau zu plotten und zu überlegen, was passiert wann und wie passt das zusammen und dann überlegt habe, welche Häuser benutze ich und da bin ich halt irgendwie, ich weiß nicht, da war auf einmal Castle Drogo da und ja, aber schon beim Spazierengehen und so weiter, da kommt einem schon so manche Idee.
Ja, auch mal, wenn man mit Hunden oder wenn ich jetzt unten an der Wisseckaue bei mir um die Ecke hier gehe oder so draußen in der freien Natur, da kommen einem auch manchmal so Ideen, die ja, mich dann auch mal wieder weiter vorbringen.
Ja, das stimmt. Und ich bin ja jeden Tag mit meinen Hunden im Wald und da, das hilft schon zum Ideenfinden, auf jeden Fall.
Es hält, vor allen Dingen, ich denke mal, das hält einen auch ein bisschen geistig auch teilweise ein bisschen frisch oder beziehungsweise man kann besser abschalten.
Und ja, so
Wald
das
und
stimmt.
Flusslandschaften finde ich schon ziemlich gut. Und diese Moorlandschaften in England, Schottland finde ich auch ziemlich interessant.
Ja,
da oben in Schottland gibt es zum Beispiel auch ziemlich schöne Ecken und Kanten,
ja,
die man nicht immer unbedingt so. Und da war ich halt häufiger unterwegs.
Ja, genau. Schottland ist auch sehr, sehr schön. Das stimmt, absolut.
Was ist eigentlich für Sie, sind ja normalerweise Theaterschauspielerin und Regisseurin und Also genau. Mehr oder weniger alles in einer Personalunion.
Genau.
Was ist für Sie dann eigentlich das Besondere, wenn Sie dann zum Beispiel auch am Schreiben sind?
Ja, schreiben wollte ich tatsächlich schon als Kind. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum ich das wollte. Das war aber, also indem ich angefangen habe zu lesen, Bücher zu lesen, wollte ich sie auch schreiben. Und ich glaube, das Schöne, was mich daran bis heute fasziniert, ist, dass ich Welten erschaffen kann und alles so passieren kann, wie ich es möchte. Mhm. Im wirklichen Leben, da hat man ja immer nur bedingt Einfluss auf das, was um einen herum passiert. Aber in meinem Buch, da kann ich alles bestimmen. Es muss natürlich dramaturgisch und so weiter auch passen. Aber das ist spannend, dass man eine Welt erschaffen kann, dass man halt mit diesen Figuren, die man erschafft, eine gewisse Zeit lang ja fast zusammenlebt. Die sind ja sehr, sehr präsent in dem Moment. Und hinterher, wenn es dann fertig ist, das Buch, dann ist es ja ein Wahnsinn, dass andere Menschen das lesen und sich über meine Gedanken selber Gedanken machen. Und das ist das Schöne am Schreiben.
Ja, ich finde einfach das Schöne am Lesen zum Beispiel, finde ich, einfach einen Film im Kopf zu haben teilweise. Und ich finde es immer wieder richtig toll, wenn ich dann auf einmal Fernsehen sehe oder sowas, ein Buch, was ich schon mal gelesen habe. Und es gibt im Endeffekt, es ist nie so gut wie das, was ich mir vorgestellt habe. Es geht
ja
einfach nicht.
Genau.
Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so.
Ja, genau, weil es immer auch wieder anders ist. Und man hat ja seine eigene Interpretation schon vorher gehabt. Und ich finde das dann auch meistens eher enttäuschend, wenn ich dann Bücher, die ich schon gelesen habe, verfilmt sehe.
Wobei jetzt zum Beispiel das Herrenhaus im Moor, wenn ich das jetzt, wenn ich mir das Buchcover angucke, da war mir dann noch ein bisschen mehr Wald drumherum, es war noch ein bisschen dunkler und dieser Teich und was dann noch alles war, das war in meinem Kopf wesentlich präsenter wie das. Also das Buchcover hat da im Endeffekt gar nicht so viel Mitspracherecht mehr gehabt auf einmal.
Genau, ja, genau. Das ist ja auch, es ist ja auch tatsächlich so, dass das Cover soll, glaube ich, auch gar nicht das Haus jetzt 1:1 abbilden. Jedenfalls tut es das auch nicht. Mein Lynhybrook Hall sieht auch ganz anders aus als das auf dem Cover. Aber ich glaube, es soll auch mehr nur die Stimmung einfangen von dem Roman.
Auf jeden Fall. Es ist eine wunderbare Stimmung, finde ich. Ein wunderschöner Roman, ein Schmöker, den man einfach, einfach genießen kann. Und das finde ich einfach eine richtig tolle Sache. Und man lernt nebenbei noch ein bisschen was über das viktorianische England.
Ja.
Und ein bisschen was über die Irrenanstalten zur damaligen Zeit. Auch, finde ich, merkt man dann in dem Moment, wenn man dieses Buch auch liest, wie weit sich eigentlich die Frauenrechte auch weiterentwickelt haben.
Ja, genau. Genau, das ist mir auch immer ein sehr wichtiges Anliegen, halt dieses viktorianische England auch zu zeigen, dass es eben für Frauen keine einfache Zeit war. Und da hat sich ja auch noch, ne, wenn man vom viktorianischen England spricht, da hat sich natürlich auch immens viel getan. Das viktorianische England aus den 1830er Jahren bis 1901, es war ja eine sehr, sehr lange Periode und da hat sich ja irrsinnig viel während dieser Zeit noch getan.
Ja, natürlich. Und dementsprechend, ich finde, es ist ein ziemlich gutes Buch und es macht wahrscheinlich viel Freude. Und gibt es eigentlich auch Pläne weiterhin? Gibt es noch andere Romane, die oder Thematiken, die jetzt momentan so ein bisschen rumgeistern vielleicht?
Ja, genau. Also es ist der dritte Roman, der ist fertig. Der wird im Herbst, Winter bei DTV erscheinen. Und am 4. da schreibe ich gerade. Und der wird dann hoffentlich im nächsten Jahr erscheinen.
Ja, wunderbar. Also kriege ich auf jeden Fall noch einiges zu lesen von Ihnen.
Genau.
Und auch
genau.
Die anderen Leute.
Richtig.
Ja.